Herzlich willkommen bei Halt Ed zusammen, dem Podcast zum Wahljahr 24 von Gegen Vergessen für Demokratie e.V. Mein Name ist Adela Djulovic, ich bin Mitarbeiterin in der Öffentlichkeitsarbeit bei Gegen Vergessen für Demokratie und politische Bildungsreferentin.
Mein Name ist Bicke Detlefsen, ich bin Projektkoordinatorin im Bereich Demokratieentwicklung und Extremismusprävention bei Gegen Vergessen für Demokratie. Kollegin Adela und ich treffen heute Christine Lieberknecht, die ehemalige Ministerpräsidentin von Thüringen. Wir treffen sie in Weimar in einem Hotel nahe des Bahnhofs. In Thüringen stehen in diesem Jahr drei Wahlen an: die Kommunalwahlen im Mai, Anfang Juni die Europawahlen und am 1. September die Landtagswahl. Wir wollen mit Christine Lieberknecht über ihre Erfahrung und ihren Blick als ehemalige Ministerpräsidentin auf die Lage in den Kommunen sprechen. Wir wollen über ihre Erfahrung sprechen im Umgang mit demokratieskeptischen Menschen und wir möchten sie fragen, wie künftig noch demokratische Mehrheiten in den Parlamenten gesichert werden können.
Und bevor wir damit anfangen, würde ich Sie bitten, sich einmal für unsere Hörerinnen sich einmal selbst kurz vorzustellen in möglichst drei Sätzen.
Dort lange Verantwortung getragen in der Politik, über 30 Jahre, unter anderem auch als Ministerpräsidentin des Landes. Von Haus aus bin ich allerdings Theologin, war auch im Pfarrdienst und habe als Pfarrerin, aber dann auch als Politikerin insbesondere die Verpflichtung gesehen, mit dieser doppelten Geschichte Thürings und ganz besonders meiner Geburtsstadt Weimar umzugehen. Das heißt natürlich die positiven Potenziale des Landes, die leuchtende Sonne der Weimarer Klassik mit Schiller und Goethe, aber eben auch die Finsternis von Buchenwald, die Barbarei des Nationalsozialismus zu thematisieren. Und daraus sind ganz wirklich spannende Verbindungen entstanden. Und es ist etwas, was man nicht nur im politischen Hauptamt oder im Hauptamt als Pfarrerin tut, sondern etwas, was für mich auch ein gesellschaftliches Engagement im Ehrenamt bedeutet. Und auf diese Weise bin ich auch bei Gegen Vergessen für Demokratie.
Sehr schön. Okay, da habe ich direkt eine Nachfrage. Wie hat sich dann bei Ihnen der Übergang von der Theologie zur Politik gestaltet? Was war da? Gab es da einen Anlass, einen speziellen? Oder wie kam es dazu, dass Sie da die Position gewechselt haben?
Ich bin aufgewachsen als Pfarrerskind in der DDR. Das heißt, ich bin aufgewachsen als Christin unter dem Diktat einer atheistischen Weltanschauung. Das heißt, ich war immer in einer Minderheitenposition und habe das aber immer als Herausforderung auch gesehen. Und das hat mich dann am Ende auch dazu geführt, Theologie zu studieren, weil ich mit Menschen arbeiten wollte, aber weil ich relativ frei ohne diese sozialistische Indoktrination mit Menschen arbeiten wollte. Und das war in der Kirche möglich. Für mich war aber meine theologische Überzeugung, mein christliches Engagement immer verbunden mit gesellschaftlichem Engagement. Ich wollte immer auch Gesellschaft verändern. Ich habe immer eine Wirksamkeit meines christlichen Glaubens, auch von meinen Vorbildern wie Dietrich Bonhoeffer oder Albert Schweitzer oder Martin Luther King, das waren so die Ideale meiner Jugend, gesehen und wollte es damit auch den Kommunisten zeigen, dass ich überhaupt nicht so, wie Lenin sagte, Opium fürs Volk, dass das also Religion für mich kein Opium ist, sondern dass das für mich eine revolutionäre Kraft ist. Und auf die Weise habe ich mich gesellschaftlich dann in den 80er Jahren der DDR schon engagiert, zum einen in der Friedensbewegung, das war ja damals ein ganz großes Thema, und habe gesucht, wie ich eine auch gesellschaftliche Plattform kriege, auf der ich mit denen reden kann, die nicht unter meine Kanzel kommen. Also der LPG-Vorsitzende und der Bürgermeister und die atheistisch geprägten anderen Vorsitzenden von Massenorganisationen. Und das habe ich in der CDU gesehen damals, wo sich Christen auch politisch engagieren konnten. Natürlich immer in kritischer Distanz auch, jedenfalls an der Basis, zu diesem SED-Staat, aber doch auch in einer gewissen Loyalität, was so das tägliche Leben betraf. Und als die Situation in den 80er Jahren also dann wirklich immer knisternder wurde, in der Gesellschaft sich immer mehr Spannung auflud, Da habe ich dann auch mitgemacht bei den Reformbewegungen, also innerhalb der Ost-CDU damals. Auch da haben wir eine Reformbewegung gehabt, 1989, weg von der SED, mehr Eigenständigkeit, die Parteispitze musste gestürzt werden, ich war immer dabei. Ja, und dann fiel die Mauer. Die deutsche Einheit stand sozusagen vor der Tür und da galt es weiter, sich zu engagieren. Und ja, dann wurden Leute gesucht, auch junge Leute, die Funktionen übernehmen. Und so wurde ich in den ersten Sonderparteitag, sozusagen nach dem Sturz der alten Parteiführung im Dezember 89, in den Vorstand der dann ja sich neu aufstellenden Ost-CDU gewählt. Dann wurden Landesverbände, die es nicht mehr gab, gegründet. Ich wurde am 20. Januar 1990 stellvertretende Landesvorsitzende des CDU-Landesverbandes Thüringen. Ich wollte aber immer im Pfarramt bleiben. Ich habe immer gesagt, ich mache nichts hauptamtlich. Aber man soll niemals nie sagen, es gab dann ein paar Ereignisse noch 1990, wo ich so ja auch medial im Mittelpunkt stand, ohne das je zu ahnen, weil ich hatte ja auch keine Ahnung von der Mediengesellschaft. Und dann kam ich sozusagen nicht mehr raus aus der Nummer, wenn man es mal so salopp sagen will. Und wurde dann im November 1990 als einzige Frau in der damals ersten Thüringer Landesregierung nach 1990 CDU, FDP geführt, wurde ich die erste Bildungsministerin. Und das war lustig. Die ganzen überregionalen Medien sagten, diese Laienspieler, ich war blutjung, ich war 32 Jahre und ich war diese Dorfpastorin, aber mit Jugendarbeit immer, das hält nicht bis Weihnachten. Ja, und da sind dann 30 Jahre hauptamtlich hier Politik draus geworden. Ich war also seit 1990 bis 2014 ununterbrochen in diesen Spitzen. Funktion im Kabinett, im Landtag, am Ende Ministerpräsidentin und habe dann noch mal 5 Jahre Opposition, das war die einzige Erfahrung, die ich nicht hatte, bis dahin im Landtag sozusagen drangehängt und bin 2019 aber ausgeschieden dann aus der hauptamtlichen Politik. Nach 30 Jahren, wenn man das von 1989 ansieht.
Ja, Wahnsinn, lange Zeit, ja. Viele Erfahrungen, die Sie jetzt auch in die Arbeit für Gegenvergessen, für Demokratie stecken, als ja, Teil des Vorstandes.
Ja, ich, als eine der stellvertretenden Vorsitzenden
ja,
des Vereins.
Ja. Ja, Wahnsinn, sehr spannend. Vor dem Hintergrund der Wahlen in Thüringen, wie dann die demokratische Mehrheit Ihrer Meinung nach in den Parlamenten in diesen Wahlen 2024 gesichert werden kann. Hintergrund der Frage ist, dass zum Beispiel der Thüringer Landesverband der AfD mit ihrem Vorsitzenden Björn Höcke 2021 als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde vom Verfassungsschutz, vom Thüringer Verfassungsschutz. Und gleichzeitig ist die AfD aber weiterhin in den Umfragen in Thüringen sehr hoch eingestuft und könnte mitunter stärkste Kraft in Thüringen werden dieses Jahr.
Die Frage nach den demokratischen Mehrheiten ist eine Frage, die stellen sich in diesen Wochen und Monaten ganz viele Thüringerinnen und Thüringer. Ist also eine sehr berechtigte Frage. Ich gehe immer gerne auch als ein von Haus aus optimistisch eingestellter Mensch erstmal von einer positiven Botschaft aus. Und die positive Botschaft ist zunächst einmal, dass in allen Umfragen zur politischen Kultur, die es ja in Thüringen seit 2002 gibt, den sogenannten Thüringen-Monitor, also jetzt auch schon über 20 Jahre, die Staatsform unseres freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaates, also unsere demokratische Grundordnung von doch einer großen, überwiegenden Mehrheit von 80-90% in der Theorie zumindest als positiv und auch verteidigungswürdig eingestuft wird. Also wir haben jetzt kein Theorieproblem, dass die Leute nicht zur Demokratie stehen wollten, aber offensichtlich verstehen sie sehr unterschiedliche Dinge. Und das eben an dem rechtspopulistisch bis rechtsextremistischen Raum, aber im Blick auch auf den linkspopulistischen bis linksextremistischen Raum. Also da haben wir durchaus an beiden Stellen, beiden Seiten Schwachstellen. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, sich inhaltlich auseinanderzusetzen. Auf der einen Seite, das heißt ganz klar zu machen, Leute, beschäftigt euch mit den Inhalten von Parteien. Beschäftigt euch mit den Inhalten, was möchte diese angebliche Alternative für Deutschland, die AfD beispielsweise, die jetzt in den Umfragen über 30% hat, bis 34-35%, das wäre ein Drittel der Mandate. Und das ist im Parlament schwierig, weil mit Recht verschiedene Entscheidungen auch an zwei Drittel Mehrheiten gebunden sind. Und wenn die AfD dann eine Blockade, zwar nicht absolute Mehrheit, aber immerhin hinreichende Blockademehrheit hat im Landtag, kann das die Demokratie schon empfindlich stören. Und um das zu verhindern, muss man sagen, ihr lauft hier Rechtspopulisten und Rechtsextremisten daher, aber ihr wisst gar nicht, was das am Ende für euren Alltag bedeutet. Was will eine Partei, die sagt, Europa muss sterben, wo wir als Thüringer dermaßen gerade mit unseren ganzen kleinen und mittelständischen Firmen so auch auf die internationale Vernetzung angewiesen sind. Was will eine Partei, die sozusagen permanente Exklusion betreibt, indem Menschen als minderwertig angesehen werden, in einem Land, was immer von der Weltoffenheit auch gelebt hat. Jedenfalls ging es Thüringen immer gut, wenn man offen aufgestellt war, wie in den 20er Jahren mit dem Bauhaus, die wirklich die internationalen Künstler nach Thüringen kamen, hier dieses einmalige Architekturlaboratorium des 20. Jahrhunderts gegründet haben. Und Thüringen ging es immer schlecht, wenn man versucht hat, im Grunde die Schotten dicht zu machen und sich selber als die Größten zu sehen, siehe den Nationalsozialismus. Aus dieser leuchtenden Sonne der Weimarer Klassik ist dann diese Barbarei in Buchenwald entstanden. Und diese Gedenkstättenarbeit ist schon etwas, was Menschen auch zum Nachdenken bringen kann. Also ich würde sagen, es nützt wenig, mit den Argumenten des Verfassungsschutzes zu argumentieren. Das setzt nämlich erstmal voraus, dass die Thüringer Bevölkerung ein positives Grundvertrauen zu einer Institution wie dem Verfassungsschutz hat. Das hat sie nicht wirklich. Und viele Westdeutsche beispielsweise können überhaupt nicht verstehen, dass eine Partei, die erwiesenermaßen rechtsextrem ist nach Urteil des Verfassungsschutzes, dass das den Thüringern relativ egal ist, weil diese Keule am Ende nicht wirklich verfängt. Denn man hat die Staatssicherheitserfahrung. Man kann einen, sagen wir mal, Geheimdienst einer Diktatur nicht vergleichen mit unserem demokratisch kontrollierten Verfassungsschutz. Trotzdem haben sie diese Erfahrung im Hinterkopf. Und dann gehört dazu, dass der Verfassungsschutz ja auch in seiner jetzt jüngeren Geschichte über die letzten 30 Jahre nach dem Aufbau Thüringens an einer Stelle ja auch kläglich versagt hat. Das war bei dem rechtsterroristischen Untergrund der NSU. Das war ja auch ein einziges Versagen des Verfassungsschutzes, was damit verbunden ist. Also Verfassungsschutz ist nicht positiv konnotiert bei den Leuten. Das heißt, es bringt nichts, mit diesen Schlagworten zu arbeiten. Man muss sie wirklich stellen, da wo sie sind. Und die demokratischen Parteien müssen auch viel mehr Werbung machen für das, was sie positiven Lebensgefühl auch für dieses Land gebracht haben in den letzten 30 Jahren und was sie auch weiter bringen. Und das nicht nur als Parteien, sondern hier ist auch vor allen Dingen die Zivilgesellschaft, die Organisationen, die Institutionen, die Unternehmen, Einzelpersonen, Volkshochschulen, die Universitäten, die Fachhochschulen, Kulturvereine, Theater, Orchester, alle gefragt.
Und was passiert da schon genau in Thüringen?
Es gibt ja seit dem 25. Januar mit dem ersten offiziellen Auftritt Weltoffenes Thüringen. Da hat auch unser Verein gegen Vergessen für Demokratie sehr gut mitgewirkt. Ich habe dort auch eine Eröffnungsrede halten dürfen. Und das ist über Monate vorbereitet worden. Das hatte jetzt nichts mit, sag mal, nochmal dem akuten Aufstehen in diesem Land zu tun, infolge der Ereignisse um Potsdam und dieses Treffen mit der Identitären Bewegung und AfD-Leute und Werteunion und wer dort alles gewesen ist, sondern das ist über Monate vorbereitet worden, vielleicht auch ein bisschen aus den Erfahrungen, die nach einem ersten Schock, den wir hatten, das war Sonneberg, eine wichtige Erfahrung für diese Initiative Weltoffenes Thüringen war, sicher auch die Erfahrung im Zusammenhang mit der Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen. Dort hatte im ersten Wahlgang der AfD-Kandidat wirklich fast die absolute Mehrheit erreicht und der Zweitplatzierte war etwa 20% hinter dem Erstplatzierten. Und es war die große Sorge, dass sich im Grunde Sonneberg wiederholt, das heißt, dass der AfD-Kandidat dann auch im zweiten Wahlgang durchmarschiert. Und das ist in Nordhausen verhindert worden. Und es ist vor allen Dingen deshalb verhindert worden, weil in diesem Zusammenhang nicht die Parteien die Initiative übernommen hatten, sozusagen alle CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke gegen die AfD. Da hat die AfD immer leichtes Spiel, weil sie dann ihren Opfermythos im Grunde pflegen kann. Sondern dort hat es das Theater in die Hand genommen, da hat es die Gedenkstätte, gibt ja da die, wo die V2-Raketen in Mittelbau-Dora gebaut wurden, wo einfach die Gedenkstättenleute, auch die Initiative, die es um diese Gedenkstätten in der Stadt gibt, gesagt hat, das kann sich doch nicht wiederholen, so eine Geschichte. Wie sollen wir überhaupt in Anbetracht dieser Geschichte noch hier agieren können, wenn wir einen AfD-Oberbürgermeister haben? Die Sportvereine, die Kirchen, die Musiker der Stadt, also alle, es war Zivilgesellschaft. Und dass Zivilgesellschaft die Vielfalt, die in ihr steckt, zeigt und auf die Straßen und Plätze getragen hat. Und das gibt auch, sagen wir mal, eine doch größere Aufmunterung und auch so mehr Schwung, dass dann Leute sagen, nee, die AfD hat ja zwar, sagen wir mal, sehr hoch abgeschnitten, aber das ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit will das nicht. Und die Mehrheit zeigt jetzt, dass sie anders wählen kann. Und das hat da auch funktioniert. Und deswegen ist dieses weltoffene Thüringen auch kein Bündnis jetzt zuvorderst gegen etwas, sondern es ist ein Bündnis, wo einfach die Vielfalt und das Engagement der Mehrheit der Gesellschaft sich zeigt, Initiative ergreift und auch Mut macht. Also ich finde es immer, ich bin ja von Haus aus immer doch optimistisch gestimmter Mensch, der sagt, wir finden Lösungen, wir müssen uns jetzt nicht hier resigniert zurückziehen, das dürfen wir nicht. Aber wenn wir die Umfragen zum Beispiel immer an den Jahresbeginn, um den Jahreswechsel, die seit 1949 Gründung der Bundesrepublik Deutschland gibt vom Allensbacher Institut, hatten wir im vergangenen Jahr 2023 zum Jahresbeginn nicht mal mehr ein Drittel, die hoffnungsvoll auf das Jahr 2023 geblickt haben. Es waren damals 28% nur. In diesem Jahr waren es 34, das sind 6 mehr, positive Entwicklung, aber es ist natürlich auch viel zu wenig. Ich mache vor, ganze 34%, ein Drittel guckt mal gerade positiv und alles andere ist skeptisch, resigniert, hat Furcht und so. Das ist doch kein Zustand für eine Gesellschaft.
Absolut, aber was kann jetzt die Gesellschaft tun?
Ist mit diesem weltoffenen Thüringen wirklich ein Ruck auch durch die Gesellschaft gegangen, weil sie gesagt haben, also Demokratie ist kein Schlafwagen. Wir müssen was tun, wir müssen auf die Straße gehen. Und es zeigt sich ja auch, dass die AfD, wenn auch nur langsam, auch doch so ein paar Prozentchen schon verliert. Und deswegen ist der Weg, finde ich, immer ein positiver. Man muss selber Position beziehen, nicht wie das Kaninchen auf die Schlange gucken. Ich halte auch Verbotsverfahren nicht für wirklich zielführend, jedenfalls nicht im jetzigen Stadium, weil man da auch eher wieder einen Opfermythos generiert. Und wir haben es ja mit Gedanken zu tun. Und mit den Gedanken, die kann man nicht verbieten, mit Gedanken muss man sich auseinandersetzen. Und wenn das die Gesellschaft tut, dann bin ich da durchaus zuversichtlich, dass so die Worst-Case-Szenarien nicht eintreten. Gleichwohl muss man aber auch Vorsorge treffen, wie man eine Verfassung, die man hat, noch auch verfassungssicherer machen kann auf einem demokratischen Weg, und zwar einfach aus Lehren der Weimarer Republik.
Dann würde ich noch mal zusammenfassen, dass Sie versuchen, trotz dieser Umfrageergebnisse positiv zu denken und hoffen, dass durch das Engagement in Zivilgesellschaft, durch Unternehmen, durch Einzelpersonen oder auch Bündnisse, wie eben das neu geschaffene Weltoffenes Thüringen, in der Gesellschaft so viel Engagement entsteht, sich gegen die AfD oder sagen wir es eher mal in Ihrem Sinne, glaube ich, formuliert, für die Demokratie entscheiden. Mhm. Genau. Das wäre für Sie ein positives Beispiel, dieses Bündnis, das sich gegründet hat. Haben Sie noch weitere? So vielleicht auch
natürlich ist auch die aktuelle Politik sowohl in Thüringen als auch auf der Bundesebene, als auch in Europa, im Europäischen Parlament gefragt, zu schauen, inwieweit treffen unsere Entscheidungen tatsächlich die Bedürfnisse der Menschen im Land oder wo regieren wir möglicherweise auch aus unserer Wahrnehmung in Berlin oder in Brüssel oder auch in Erfurt an dem, was die Menschen an Bedürfnissen sehen, auch vorbei. Also ich kenne sie aus den kleinen und mittelständischen Unternehmen oder auch aus der Landwirtschaft, die Bauern, die jetzt auf der Straße sind. Die sind ja nicht auf der Straße, weil sie eine andere Gesellschaft wollen. Die sind auch nicht auf der Straße, weil sie jetzt alle Anhänger der AfD wären. Sondern sie sind auf der Straße, weil sie wirklich in höchsten Nöten sind. Weil sie zum Teil nicht mehr wissen, wie sie ihre Existenz sichern sollen in der Landwirtschaft mit unendlich vielen Auflagen, mit unendlich viel Bürokratie. Die sind Bauern geworden, weil sie ihre Felder bestellen wollen. Die sind Bauern geworden, weil sie ja auch mit Liebe zu den Tieren, aber auch wirtschaftlich trotzdem arbeiten müssen. Und wenn da immer mehr Steine in den Weg gelegt werden, ist irgendwann das Maß voll. Mhm. Und das muss Politik auch sehen. Und da muss Politik auch eingreifen können, Entscheidungen treffen, auch mal Bürokratie entstauben und gucken, wie können wir es den Menschen einfacher machen. Mhm. Dieses Aufkommen des Rechtspopulismus oder im schlimmen Fall auch des Extremismus, auch ein Weckruf an aktuelle Politik, sag mal, wo geben wir auch Nahrung für ein solches Denken oder zumindest für Wählerinnen, die meinen, ja, der Demokratie mal einen Denkzettel verpassen zu müssen. Und wir können es aber nicht leisten, diese Denkzettel jetzt, Denkzettelpolitik, sondern ich denke, da braucht man politisches Handeln, dass es eben auch, dass Menschen sagen, oh ja, sie haben verstanden.
Im Zuge des Podcasts beschäftigen wir uns auch viel mit der sogenannten stillen Mitte, also jenen Menschen, die, wie Sie auch sagen, ne, es gibt ja super viele davon, die teilen demokratische Werte, wollen oder stehen für Toleranz und Vielfalt und Weltoffenheit, auch gerade in Thüringen aufgrund der Geschichte einfach dieses Landes. Aber als stille Mitte sind es Menschen, die aus verschiedensten Gründen sich weniger an politischen Prozessen beteiligen oder auch bei diesen Austauschformaten weniger dabei sind, weil eben verschiedene Gründe sie zurückhalten. Was denken Sie, Ihrer Erfahrung nach, kann man tun, um diese Menschen zu erreichen, die eben an die Demokratie glauben und auch die Werte der Demokratie vertreten, aber nicht so sehr teilhaben aktuell an all den Geschehnissen?
Ja, also die direkte politische Ansprache ist ja nur eine Möglichkeit, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen oder Menschen auch für die Demokratie zu aktivieren. Es gibt aber auch ganz viel andere Teilhabe, wo man gar nicht jetzt vordergründig über Politik sprechen muss. Zum Beispiel die ganzen, oft selbstverständlichen, im Stillen getanen sozialen Hilfestellungen, die Menschen anderen Menschen geben. Das ist so demokratiestabilisierend auch. Da muss ich nicht unbedingt über die große Politik reden. Es war jetzt bei der letzten Landratswahl, die wir hatten, wo es auch wieder spitz auf Knopf stand, die AfD, doch auch fast mit, diesmal waren es nicht 20, aber es waren 15% etwa Vorsprung gegenüber dem Zweitplatzierten, der von der CDU kam. Und da waren es beispielsweise gerade aus den Sozialverbänden Menschen, die im sozialen Bereich tätig waren, politisch stille Mitte. Man weiß oft nicht, wo die jetzt wirklich stehen. Wählen die CDU, wählen die SPD, wählen die Grüne. Also ganz gemischt. Aber die haben einfach gesagt, wir haben so viel mit Menschen mit Behinderung zu tun, mit Menschen, die am Rande stehen, die Diakonie. Dieses Saale-Orla-Kreis hat einen ganz großen Sozialverbund auch des Diakonischen Werkes. Und die haben allesamt gesagt, uns geht es um die Menschenwürde. Und wir können doch keinen Vertreter einer Partei wählen, für die im Grunde die Menschenwürde so wenig zählt, weil sie unterscheiden, weil es dort Menschen unterschiedlicher Klassifizierung gibt. Für uns ist die Menschenwürde unteilbar. Das ist auch in dem Fall religiös begründet durch das Menschenbild, Ebenbild des Menschen im Blick auf Gott als dem Schöpfer des Menschen. Und wir können niemanden wählen, der elementar Menschen mit Behinderungen, ja, ähnlich wie im Nationalsozialismus, dann als weniger wertvolles Leben betrachtet. Und das war zum Beispiel ein Ausgangspunkt, nicht den AfD-Kandidaten zu wählen. Und das hatte zunächst mal gar nicht mit vordergründigen politischen Argumenten zu tun, sondern einfach aus dem sozialen Engagement und von, man müsste eigentlich sagen, der menschlichen Selbstverständlichkeit, dass die Menschenwürde unteilbar ist. Mhm. Und auf dem Weg kann man auch Menschen, man kann Menschen über die Musik erreichen. Wer im Chor singt beispielsweise, ist damit doch in einer zutiefst demokratischen Gemeinschaft. Und auch da muss ich nicht vordergründig und über Parteipolitik schon gar nicht reden, sondern einfach über ja, das Zusammenspiel von Menschen, den Zusammenhalt. Und ich denke, dass man da auch Menschen dann mitnehmen kann für eine demokratische Wahlentscheidung.
Um die Gemeinschaft mehr zu stärken und das Miteinander und weniger gegeneinander zu fördern. Und auf kommunaler Ebene, also wenn wir jetzt an kommunale Entscheidungsträgerinnen denken, was können diese tun? Hätten Sie da Tools und Tipps, die wir weitergeben könnten?
Ja, also wer ein Mandat hat, hat ja einen Auftrag von Wählerinnen und Wählern bekommen, immer einen Auftrag auf Zeit. Und das heißt, er darf sich nie verselbstständigen. Er ist immer, finde ich, rechenschaftspflichtig, und zwar denen, die mich gewählt haben, aber auch denen, die mich nicht gewählt haben, sondern da bin ich für alle da. Und das möchte ich auch einfach zeigen, indem ich auf die Menschen zugehe, indem ich regelmäßig Bürgersprechstunden anbiete. Nun kann es sein, kenne ich auch, dass manche Bürgersprechstunden gar nicht angenommen werden. Dann sitzt die Politikerin, der Politiker in seinem Wahlkreisbüro und keiner kommt. Ja, dann muss ich halt rausgehen, da wo die Menschen sind, einen Stand aufmachen. Und wenn die Menschen nicht stehen bleiben, muss ich auf die Menschen zugehen. Und ich finde immer welche. Und wenn es die Einsamkeit ist, die andere mit mir reden lassen. Okay, es ist übrigens auch ein Phänomen in unserer Gesellschaft, was zunehmend thematisiert wird. Wir haben eine neue Einsamkeit. Menschen, die einsam sind, sind manchmal vielleicht auch schwer zu Wahlen zu bewegen. Aber auch denken. Die brauchen wir Demokratie. Und dann ist vielleicht sogar eine Win-Win-Situation, dass wir Menschen aus der Einsamkeit rausholen können, indem wir sie ansprechen, indem wir sie vielleicht auch in eine kleine Gruppe mal mit reinnehmen, indem sie Kontakte knüpfen können, dann hoffentlich auch eine demokratische Wahlentscheidung treffen.
Ja, okay. Also Einsamkeit als Zugang auch zu Menschen. Also
es ist ein gesellschaftliches, großes Thema. Mhm. Weiß, Großbritannien hat es im Moment nicht, aber die hatten, glaube ich, das erste Ministerium in Europa, gegen Einsamkeit.
Ja, ich glaube, es gibt auch Studien dazu, dass Einsamkeit mittlerweile auch eben mit den Nachfolge Komplikationen wie Depressionen oder andere psychische Erkrankungen oder auch tatsächlich körperliche Erkrankungen tatsächlich auch von der WHO beobachtet wird. Wie, also gerade wenn wir noch in der kommunalen Ebene denken.
Achso, und dann ist ganz wichtig, gerade in der kommunalen Ebene, sicher muss man manchmal harte Entscheidungen treffen. Da ist es auch ganz, ganz wichtig, nicht dem, sagen wir mal, kritischen Anfragen auszuweichen, sondern wirklich auch hinzugehen, zu argumentieren. Und am Ende muss es halt Mehrheitsentscheidungen geben. Also man kann auch nicht jedem Wunsch Rechnung tragen, aber es muss immer transparent sein. Man muss dann eben auch die Grundregeln der Demokratie offensiv vertreten. Mhm. Dass Demokratie auch davon lebt, dass Mehrheiten und Minderheiten gibt. Und wenn es gut läuft, kann man dann gucken, wie man der Minderheit trotzdem auch was geben kann.
Ja, und wie Sie sagen, zu den Prinzipien gehört eben auch Konflikt, richtig? Und unterschiedliche Meinungen haben und unterschiedliche Meinungen auch aushalten. Was gerade, wenn man sich in so, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, in so Filterblasen, ne, und der eigenen Bubble bewegt, wahrscheinlich auch immer schwieriger wird. Absolut. Im Umgang. So, wenn ich mich immer nur mit Menschen umgebe, die genauso denken wie ich oder ähnliche Meinungen haben, dann ist ja der Umgang mit anderen Meinungen und Konflikten mitunter ja viel, viel schwieriger. Also das ist wahrscheinlich auch was wir alle mehr lernen müssen, wieder auch Konflikte auszuhalten, Konflikte auszutragen und darüber hinaus aber auch zu merken, dass trotzdem bestimmte Werte geteilt werden oder man trotzdem in der Demokratie gut zusammenleben kann, obwohl man vielleicht unterschiedliche Meinungen hat. Im kommunalen Raum kann es teilweise ja auch schwierig sein, da können Sie aber auch gerne Ihre Beobachtungen hier in Thüringen mit uns teilen, Nachwuchs zu bekommen. Also zumindest ist das ja oft im kommunalen Raum so, was die Politik angeht. Haben Sie da Erfahrung oder was funktioniert Ihrer Einschätzung nach gut, um auch junge Menschen für solche kommunalen Ämter zu gewinnen und zu motivieren?
Also gerade im ländlichen Raum ist ein ganz wichtiger Schlüssel überhaupt für den Zusammenhalt in einer Kommune die Vereinsarbeit. Und Sie haben zwei Organisationen, wo Sie bei allen Schwierigkeiten, junge Menschen zu gewinnen, trotzdem immer auch Jugendliche antreffen, die das auch mit Leidenschaft machen. Das sind einmal die Feuerwehren, da gibt es dann die Jugendfeuerwehren. Die haben also gerade bei Kindern, bei Jugendlichen nicht die Nachwuchsschwierigkeiten. Das ist dann eher, wenn dann ja, die Familien gegründet sind und oder im Studium viele weggehen. Aber so, da haben sie erstmal schon Nachwuchs und in den Sportvereinen. Und aus diesen Vereinen heraus lassen sich immer auch junge Menschen finden, die man überzeugen kann, dann auch für ein Kommunalparlament zu kandidieren. Diese, also gerade die Feuerwehren oder auch die Sportvereine haben ja manchmal auch eigene Listen für die Kommunalparlamente oder die anderen Listen, die es gibt, entweder freie Wählerlisten oder auch Parteilisten, tun gut daran, diese jungen Menschen halt mit auf die Listen zu nehmen, dass sie dann auch gewählt werden können. Und es gibt natürlich auch die politischen Jugendorganisationen, die sind im ländlichen Bereich nicht so stark. Aber so wie es dann doch auf die Kreisebene geht für die Kreistage, also ich weiß es von meiner Partei, die CDU, der dritte Listenplatz gehört immer der Jungen Union. Und der ist einer, der sicher einzieht, weil da ja auch die Parteistimmen sich dann da vereinen und dann in den Nachfolgeplätzen natürlich auch junge Leute. Und ich habe es erlebt, dass junge Leute manchmal mit einem Elan Wahlkampf auch machen für sich, durch Tür-zu-Tür-Aktion, durch Straßenkennwessing, dass man manchmal staunt, was die doch erreichen, weil ehrlich gesagt auch viele Ältere den Älteren zwar auch trauen, aber doch ganz froh sind, wenn sie auch mal ein junges Gesicht sehen. Mhm. Das klingt jetzt so wie Ausnahmeerscheinung, aber meine, man muss das dann die verschiedenen Zugangswege summieren. Also es gibt da schon Möglichkeiten. Aber auch da gilt Ansprache, direkt drauf zugehen.
Mhm, okay, ja. Miteinander, wie immer. Ja, ja. Den Dialog auch suchen und fördern.
Ja, ich bin mal gespannt, ob jetzt das Wahlalter mit 16, das haben wir jetzt auch in Thüringen, da haben natürlich die Schulen auch eine, sagen wir, große Möglichkeit, junge Leute zum Wählen gehen zumindest mal zu animieren. Und ja, mit 16 kann man dann auch Kandidat sein.
Mhm. Ja, stimmt. Der andere Weg ist dann ja auch möglich, auf der anderen Seite zu stehen. Ja, auch sehr spannend.
Ja. Ja, und es gibt ja auch die Demokratiebewegung in den Schulen, ja, aus denen ja auch die Schülersprecher heraus ja, gewählt werden und ja, wo demokratische Verfahren sozusagen von Anfang an eingeübt werden. Und da sollte man alles einbeziehen.
Zum Schluss würden wir Sie gerne noch einmal bitten, unseren Hörerinnen und Hörern Ihre drei Hauptbotschaften zu nennen, die Sie denen mitgeben würden für das Wahljahr 2024, dieses aufregende Jahr, was uns jetzt allen bevorsteht.
Ja, wenn ich vor allen Dingen mit jungen Menschen spreche, dann nenne ich oft das Beispiel meiner eigenen, ja auch politischen Sozialisierung, und zwar in der Familie. Ich hatte eine Großmutter, die hat in den Anfang der 20er Jahre im Weimarer Bauhaus damals sich also eine Schriftprobe gemacht. Oder sie hatten ein Zitat, das ist auch in der Familie überliefert, man kann das auch heute im Museum sehen: Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit und neues Leben blüht aus den Ruinen. Also das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit und neues Leben blüht aus den Ruinen. Das heißt, es war eine unglaubliche Hoffnung da. Es waren Visionen da. Sie waren die Davongekommenen des Krieges und dachten, jetzt können sie die Welt neu gestalten. Und wir wissen, wie innerhalb kürzester Zeit diese Träume ganz brutal zu Ende gingen durch den heraufziehenden Nationalsozialismus, durch diese braune Dumpfheit. Und ja, das ganze Engagement war im Grunde innerhalb weniger Jahre einfach zerdrückt, war zurückgezogen, weil sie es versäumt hatten, etwas auch für Ideale im politischen Sinne zu tun. Sie hatten Ideale, aber man muss auch etwas dafür tun. Und da gibt es das wunderbare Beispiel des ehemaligen Buchenwald-Häftlings, späteren französischen Diplomaten Stefan Essel. Stefan Essel, der nämlich genau der war, der hat was getan und der die jungen Menschen auffordert in einer unnachahmlichen Weise, die ich auch gerne weitergeben würde. Und zwar: empört euch. Zustände, die nicht in Ordnung sind, muss man offen benennen. Da, wo die Menschenwürde mit Füßen getreten wird, muss man sich empören. Das darf man nicht durchgehen lassen. Aber engagiert euch auch. Dieser zweite Teil. Engagiert euch auch. Nur dann könnt ihr etwas verändern. Nur dann könnt ihr mittun für eine demokratische Gesellschaft. Die Demokratie, sie lebt von Demokratinnen und Demokraten. Und das können nur wir alle sein. Und deswegen fordere ich genau dazu auf.
Okay, also Empörung, Engagement und die starke eigene Beteiligung an der Demokratie, die wir wollen und die wir fördern möchten. Okay, ja. Und wählen gehen wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Also ich, das war ich so selbstverständlich.
Ja. Ja, sehr schön. Sehr spannende Geschichten auf jeden Fall, die Sie mit uns geteilt haben. Vielen Dank für Ihre Zeit und die Antworten und die vielen Erfahrungen, die Sie mit uns mitgeben. Und genau, ja.
Das war die zweite Folge von Halt Ed zusammen mit Christine Lieberknecht, der ehemaligen Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen. In der nächsten Folge sprechen wir mit Hamidou Maurice Bouguere von DAM Ost, dem migrantischen Dachverband in Ostdeutschland. Mit ihm werden wir darüber sprechen, welche Rolle Sie als migrantischer Dachverband in Ostdeutschland einnehmen und wie Dialog und Begegnungsräume von einer migrantischen Perspektive profitieren können. Die nächste Folge erscheint dann am 23.04. auf allen gängigen Podcast-Plattformen.